aus Hamburg.
Und Siegen.
Und herzlich willkommen zu unserem Podcast für die Bauindustrie. Zukunft bauen. Dem Zukunftspodcast für alle, die sich für die Zukunft von Bauen und Leben interessieren. Wir sind
Martin
und Christian. Und wir werfen in diesem Podcast einen Blick auf die Zukunftsentwicklungen von Branche, Technologie und Lebenswelt. Es wird dabei um die Veränderung der Baubranche gehen und darum, was dies für uns und für die Unternehmen der Branche bedeutet. In der heutigen Folge begrüßen wir eine außergewöhnliche Persönlichkeit, die in der deutschen Politik und Wirtschaft gleichermaßen zu Hause ist. Gitta Connemann. Sie ist seit über 2 Jahrzehnten als direkt gewählte Bundestagsabgeordnete eine starke Stimme für ihren Wahlkreis, den Wahlkreis Unterems. Ihre beeindruckende Karriere umfasst seit einigen Jahren die Leitung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, MIT, wo sie sich mit Nachdruck für die Interessen des Mittelstands einsetzt. Mit ihrer Leidenschaft für soziale Gerechtigkeit, nachhaltige Landwirtschaft und Unternehmertum bringt sie nicht nur eine tiefgreifende Expertise mit, sondern auch ein starkes Engagement für gesellschaftliche und wirtschaftliche Zukunftsfragen. Ob als Vorsitzende bedeutender Ausschüsse, als Fürsprecherin der Gründerkultur oder als Verfechterin nachhaltiger Lösungen. Die Juristin Gitta Connemann steht für Tatkraft und Verantwortung. Wir freuen uns, Sie heute bei uns im Podcast begrüßen und gemeinsam einen spannenden Blick auf Themen wie Bauwirtschaft, Mittelstand und die Herausforderungen der kommenden Jahre werfen zu können. Allen, die heute zuhören, wünschen wir viel Spaß und neue Erkenntnisse. Auf geht's in die Folge. Herzlich willkommen, Frau Connemann. Schön, dass wir in der heutigen Runde hier zusammen sind. Hallo Martin.
Moin aus Ostfriesland und dem Emsland.
Hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich auf unser Gespräch heute.
Martin, wir haben zweimal Moin versus einmal ich freue mich. Also der Norden, die nördlichen Bundesländer hier haben heute die Oberhand. Frau Connemann, heute haben wir die große Herausforderung, dass wir ja mit jemandem, mit Ihnen sprechen, die in so vielen Themen aktiv ist und auf so viele Themen schauen kann, dass wir thematisch ein bisschen die Quadratur des Kreises hier miteinander schaffen müssen. Fangen wir mal ganz einfach da an. Was treibt einen in dieses wahnsinnige Engagement über die vielen Jahre hinweg für die Menschen, für die Themen, für die Region? Ich überlasse das mal Ihnen, uns den Einstieg zu erleichtern, zu verstehen, wo der Motor herkommt.
Also Sie haben es ja sehr diplomatisch ausgedrückt. Ich bin tatsächlich schon 23 Jahre Bundestagsabgeordnete und gelte damit eigentlich als Dinosaurierin oder man kann sagen besonders erfahren, je nachdem, wie man es sehen will. Und normalerweise sind Abgeordnete nur im Schnitt 6 Jahre im Deutschen Bundestag. Ja, deswegen habe ich mich für die Politik entschieden. Das war ausgehend durch unseren Vater. Wir hatten uns wegen eines Themas gestritten und er hat eigentlich dann zusammengefasst, wenn du mit etwas nicht einverstanden willst, dann wirst du dich selbst engagieren müssen und kannst versuchen, es anders zu machen, besser zu machen. Und ich habe mir dann gesagt, Papa hat recht, habe dann kandidiert, zunächst für die kommunale Ebene, für einen Samtgemeinderat, später für einen Kreistag, dann für den Bundestag. Ich glaube, dieser Impuls, nicht einfach etwas mit sich geschehen zu lassen, sondern etwas ändern zu wollen, ist nach wie vor auch für mich der Antrieb, Politik zu machen und jetzt auch nochmal zu kandidieren.
Spannend, Ihr Einstieg, 6 Jahre versus 23 Jahre. Bei der Veranstaltung, bei der wir uns mal kennengelernt haben, haben wir gesprochen auch über die durchschnittliche Existenz eines Unternehmens,
ja,
die ja in Deutschland so bei 9 bis 10 Jahren in etwa nur liegt. Das führt mich eigentlich zum Einstieg gleich zu der Frage, was braucht es denn, um so lange im Bundestag immer wieder dabei zu sein? Was unterscheidet Sie da von anderen, die dann möglicherweise eben nur mal ein Gastspiel dort geben?
Vielleicht mein Aussehen, mein Gutes. Nein, das war jetzt ein Scherz. Nein, also es ist am Ende eine Frage, die die Wählerinnen und Wähler beantworten müssen. Denn ich kann mich zwar selbst immer wieder um ein Mandat bewerben, aber am Ende entscheiden ja Wählerinnen und Wähler alle 4 Jahre aufs Neue oder jetzt alle 3 Jahre, wem sie ihr Vertrauen schenken. Und ich habe versucht, mal ein Motto für mich zu formulieren. Das ist, sie kümmert sich. Das ist mein Angebot an Wählerinnen und Wähler. Und das ist offenkundig auch angenommen worden. Und so bin ich jetzt 6-mal in Folge direkt gewählt worden und hoffe, dass das im Februar 2025 dann wieder der Fall ist. Aber wie gesagt, es ist bei jeder Wahl ein neues Werben um Vertrauen. Und mit dem Vertrauen ist es so eine Sache. Es ist wahrscheinlich das Gut, das am wertvollsten ist, aber das man auch am schnellsten verlieren kann, gerade in der Politik.
Also wir nehmen mal mit, dass offensichtlich das Versprechen oft gehalten worden ist und die Wähler das auch so empfinden und sagen, da spreche ich das Vertrauen dann erneut aus. Besonders in der Politik, und wir haben uns ja schon mal drüber ausgetauscht, wenn man in die Wirtschaft schaut, da denken wir im Regelfall, gerade im Mittelstand, natürlich nicht in 4-Jahres-Zyklen, sondern da denken wir perspektivisch länger. Und wir haben uns ja getroffen einmal bei einem Unternehmen, das es schon 125 Jahre gibt, also wo auch das Thema Vertrauen eine große Rolle spielt, das Vertrauen in die Zukunft, das Vertrauen in die Rahmenbedingungen, das Vertrauen in den Standort, das Vertrauen in die nächste Generation, also viele Punkte, die da zusammenkommen. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Wenn wir vielleicht so zum Anfang einfach mal schauen, wir haben eine Lage, wir haben eine Zinssituation, die sich verändert, die gerade kürzlich jetzt wieder auch mit einer Zinssenkung begleitet wurde. Wir haben auf der anderen Seite beim Staat knappe Kassen. Wir haben einen Regierungswechsel, der ansteht. Wir haben fehlende Budgets und Gelder im öffentlichen Verkehrswegebau bei der Autobahn und bei der Degis, wo also Rechnungen offen bleiben im Moment. Also wir haben an vielen Stellen, was Bau und auch was den Mittelstand im Bau angeht, eine sehr unbefriedigende und auch unruhige Situation jetzt zur Jahreswende. Wie blicken Sie denn aus Berlin, auf Berlin und auch ja aus dem Emsland, sage ich mal, auf Berlin? Man wechselt da ja dann immer so im Wochenrhythmus auch wahrscheinlich die Perspektiven. Was ist Ihre Einschätzung der Situation momentan, gerade vielleicht auch mit der langjährigen Erfahrung, die Sie da mitbringen?
Also es ist dringend Zeit für einen Neuanfang und eine Wende. Ich glaube, das haben in Deutschland ja nicht nur Bürgerinnen und Betriebe erkannt, sondern jetzt am Ende auch die Politik vorneweg, die Ampel oder die Restampel, die noch da ist. Denn die Vertrauensfrage steht an, Neuwahlen stehen an und damit auch die Chance auf eine Wirtschaftswende, die wir zwingend brauchen. Ich bin selbst immer Optimist und das liegt daran, dass ich die Chance hatte und habe, so viele Menschen und Betriebe eigentlich jede Woche kennenzulernen. Und ich nehme Deutschland als nach wie vor Land von Verantwortungs- und Leistungsträgern wahr. Wir haben in Deutschland immer noch 3,3 Millionen Betriebe, davon 99% kleine und mittlere. Ich betone das, denn mich ärgert das immer, wenn in den großen Medien in Anführungsstrichen nur über die ganz Großen gesprochen werden. Wir brauchen auch Tanker und es ist auch wichtig, die Großen nicht gegen die Kleinen auszuspielen und umgekehrt. Aber damit fällt der Blick zu wenig der Öffentlichkeit auf diejenigen, die das Rückgrat Deutschlands bilden. Und das sind eben diese kleinen und mittleren Betriebe, die manchmal gerade gegründet worden sind oder die übernommen werden oder die eben wie die Emsländer Baustoffwerke dann 125 Jahre Jubiläum feiern. Das ist der deutsche Mittelstand, den übrigens nicht die Anzahl der Mitarbeiter ausmacht, auch nicht das Ergebnis, sondern die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, und zwar über Generationen hinweg und immer auch für die Orte, in denen man beheimatet ist. Was gibt mir noch Mut? Es sind 46 Millionen Menschen, die in Deutschland immer noch arbeiten. Leider nicht alle Vollzeit, auch mit bestimmten Aussetzungen. Aber sie sind bereit, arbeiten zu gehen und sich eben nicht auf Bürgergeld oder irgendwas zurückzuziehen. Wir haben in Deutschland immer noch, je nach Lesart, zwischen 20 bis 30 Millionen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und wir haben Familien, die immer noch der größte Pflegedienst sind. Und das heißt, die allermeisten Menschen in Deutschland sind bereit, Verantwortung für andere zu übernehmen. Und diese Substanz ist uns durch nichts wegzunehmen. Und das macht uns so stark eigentlich auch im europäischen und internationalen Vergleich. Und das sage ich als halbe Niederländerin, die immer auch den Blick aus einem anderen Land, also aus meinem Mutterland auf mein Vaterland sozusagen hat. Und deswegen glaube ich, dass es gelingen kann, auch wieder diesen Weg nach vorne zu finden. Und dass wir natürlich alle Möglichkeiten noch haben. Dafür sind aber Voraussetzungen tatsächlich eine Veränderung der Politik, insbesondere für diese Leistungs- und Verantwortungsträger, damit sie den Eindruck haben, dass sich Leistung wieder lohnt. Und das gilt eben für einen Betrieb ebenso wie für einen Bürger. Das muss sich ändern, aber ich bin davon überzeugt, dann geht es auch wieder rund, im besten Sinne.
Christian, ich würde ja kurz mal noch ergänzen wollen, von der Veranstaltung, auf der ich neulich war, beim Abendessen hauptsächlich Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer von mittelständischen Bauunternehmen. Und jetzt könntest du ja sagen, okay, die haben eh schon keinen 9-to-5-Job, die haben genug zu tun, die kümmern sich um die Unternehmen und das ist okay. Aber im Gespräch kam dann noch raus, die eine Geschäftsführerin war dann noch im Elternbeirat, im Kindergarten, der andere noch in der Pflegschaft, in der Schule, der andere trainierte noch vor Ort eine Fußballmannschaft. Also meistens sind es ja die Leute, die, sag ich mal, beruflich Verantwortung übernehmen, scheuen sich dann auch nicht davor, noch gesellschaftlich. Und das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiges Thema, was, sag ich mal, bei der Mittelstandsthematik, gerade im Bau, ja, wir haben mit Personen gesprochen rund um das Thema Flutkatastrophe im Ahrtal und im Ruhrgebiet, Eifelbereich. Da waren auch viele mittelständische Bauunternehmen mit Gummistiefeln und Baggern vor Ort. So schnell konnte der Staat gar nicht reagieren, ja, die schon angefangen haben, sag ich mal, auszuschachten. Das sind diese Mischung aus, sag ich mal, wirtschaftspolitischer Verantwortung des Mittelstands, aber auch bilden ja auch häufig ganz oft das Rückgrat, auch was das soziale Leben angeht. Ja, also,
absolut. Das, ja. Sehen Sie ja auch beispielsweise das Engagement dann bei den Kammern. Ich will jetzt ein bisschen zur Ausbildung von angehenden Meistern, das Engagement in Verbänden, was total wichtig ist, auf lokaler wie auch auf Bundesebene, aber eben auch die Bereitschaft, den Feuerwehrmann oder die THW-Frau, die im Betrieb tätig sind, auch freizustellen für ihre Einsätze, familienfreundliche Angebote zu schaffen. Alles das ist Mittelstand. Das ist Verantwortung pur. Das ist eine Haltung.
Das ist genau der richtige Ansatzpunkt. Und ich finde, wir sollten das wieder stärker auch ins Bewusstsein rücken, diese Stärke, die wir haben. Denn die Zukunft, die werden wir ja nur auf der Basis dieser Stärke gestalten. Bei all den Defiziten und Problemen, die wir auch haben, die gehören dazu. Die muss man auch angehen und bearbeiten. Darüber werden wir gleich sicherlich auch nochmal sprechen. Aber ohne die Zuversicht, dass es morgen besser werden kann, als es heute ist, und ohne diejenigen, die anpacken, auch bereit sind, das zu tun, geben wir uns auf und dann wird es nicht gelingen. Und diese Botschaft, die dürfen wir als Eltern, die dürfen wir als Gesellschaft nicht senden, sondern die weit überwiegende Mehrheit, das sind diejenigen, die machen und tun. Und eigentlich hat es die Politik in Anführungszeichen gar nicht so schwer, diesen schon vorhandenen Mut und diesen Tatendrang zu kanalisieren, in die Richtung zu lenken. Ja, also der Mittelstand macht auch ohne die Politik an der Stelle. Und es ist so traurig, dass im Moment eigentlich zumindest die Spitzen der Politik diese Energie gar nicht aufnehmen, sondern sie an vielen Stellen dämpfen oder kaputt machen. Also eigentlich brauchen wir diese Wende im Kopf, dass man sagt, ja, da ist irgendwie der Korken aus der Flasche und wir können wieder vorangehen und wir können die Themen angehen und umsetzen. Und wir gehen da irgendwie auch mit klarem Blick nach vorne und im Gleichschritt da voran. Also ich glaube auch, das Potenzial ist da. Und wenn man die Stimmung so ansieht, Martin, du hast es eben auch ja skizziert, ich kann das auch aus verschiedenen Veranstaltungen auch eigentlich bestätigen, die Menschen, die sind gar nicht so verdrossen und sind gar nicht so hoffnungslos, wie es manchmal medial dann auch dargestellt wird. In Teilen mag das sein, das sind dann auch immer die plakativen großen Dinge, die gezeigt werden, die sich auch medial gut darstellen lassen, die es auch gibt, das ist klar. Aber Sie haben es eben auch gesagt, Frau Konnemann, 99% der Wirtschaft bestehen aus dem Mittelstand, der auch klare Rahmenbedingungen und zuverlässige Rahmenbedingungen und Klarheit braucht und sich wünscht, der aber unabhängig davon eben anders, als es vielleicht der momentane Wirtschaftsminister sagt, die Betriebe nicht so lange anhält und abwartet und dann irgendwann weitermacht, wenn die Klarheit da ist, sondern der trotzdem und unermüdlich weitermacht, die Arbeitsplätze sichert, ja. Dafür sorgt, dass die nächste Generation auch eine Zukunft hat und wie der Betrieb, in dem wir waren, 125 Jahre lang einfach auch sagt, wir machen einfach weiter. Egal, was da draußen ist, wenn man die 125 Jahre mal zurückschaut, da sind mehrere Kriege drin gewesen, da sind viele Regierungswechsel drin gewesen, viele Probleme drin gewesen und trotzdem hat so ein Betrieb immer weitergemacht und immer wieder neue Wege und neue Chancen gefunden. Und diese Qualität, die hat Deutschland. Die müssen wir wieder nach vorne stellen und die Menschen, die bereit sind, da mitzugehen, müssen wir ermutigen. Was braucht es denn, Frau Konnemann, für die Bauwirtschaft jetzt? Das ist ja so unser Fokus, vielleicht, mit dem wir etwas stärker unterwegs sind. Was braucht es denn für die Bauwirtschaft aus Ihrer Sicht im Moment, damit wir diesen Vorwärtsmodus wieder aktivieren?
Ich glaube, es braucht drei Dinge. Das eine ist, oder zwei sind durch die Politik beeinflussbar. Das andere hat natürlich auch immer mit Markt und anderen Dingen zu tun. Sie haben vorhin in einer Randbemerkung angeschnitten, dass natürlich nach wie vor ein anhaltend großes Problem für den Wohnungsbau die Zinsentwicklung auf dem Kapitalmarkt ist. Das ist zunächst einmal nicht unmittelbar von der Politik beeinflussbar, wie auch Leitzinsen bei der EZB nicht von der Politik beeinflussbar sind. Das gilt übrigens auch für die Frage von Krieg und Frieden, dass jetzt die Ampel nicht beeinflussen konnte, den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf die Ukraine steht vollkommen außer Frage. Aber es geht um die Fragen, wie reagiert man darauf? Und das eine ist tatsächlich wieder eine Verlässlichkeit und Planungssicherheit herzustellen. Die Betriebe, die ich kenne, und ich kenne viele auch natürlich aus der Bauindustrie, also im Bauhandwerk, die sagen, wir wollen keine Subventionen, aber wir wollen wissen, dass die Rahmenbedingungen für uns auch über eine Nacht hinaus gelten. Da spreche ich insbesondere auch das Thema der abrupten Förderstopp im Bereich KfW 40 plus 55 an. Das war wirklich ein Anschlag auf den Bau, das muss man einfach sagen. Weil wenn Förderungen fest eingepreist sind und man nimmt sie über Nacht, dann bringt man nicht nur die Finanzierungskonzepte von Familien, aber auch von Kommunen zum Einsturz, sondern nimmt massiv Vertrauen. Und dasselbe haben wir dann ja auch noch bei der Energieberatung gesehen. Auch dort wird etwas ins Schaufenster gestellt und dann wieder weggenommen. Das darf natürlich dem Grunde nach nicht sein. Das heißt, wenn man etwas anbietet, muss man darauf verlässlich auch fordern können oder darauf bauen können. Und dann gibt es einen Punkt, den haben wir alle in der Hand als Politik, sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene. Und das heißt, das Bauen in Deutschland zu beschleunigen und dabei die Baukosten zu senken. Wir wissen, dass Wohnen oder das Bauen in Deutschland zu langsam ist, zu teuer ist und einfach an unterschiedlichen Dingen auch scheitert. Das wissen wir alle. Es gab die eine oder andere auch Versuch, jetzt von Bund und Ländern zu einer Beschleunigung zu kommen. Da waren auch wirklich sehr, sehr gute Ansätze dabei. Wenn ich an das ganze Thema auch Genehmigungsfiktion etc. denke, die allerdings dann auch umgesetzt werden müssen. Es bringt nichts, wenn der Gesetzgeber etwas tut, wenn es vor Ort nicht gelebt wird. Aber der Gesetzgeber kann natürlich noch sehr viel mehr machen. Und das ist zum Beispiel den Eigentumserwerb zu fördern. Ich glaube, dass das Wohneigentum die zentrale Säule wieder werden muss, aber auch bleiben muss als Säule der Altersabsicherung. Also ich komme jetzt aus einem ländlichen Raum, wo das eigene Haus auch wegen eines faktisch nicht vorhandenen Mietmarktes immer noch die Altersvorsorge ist. Diese Altersvorsorge ist massiv gefährdet worden durch das Heizungsgesetz von Robert Habeck, weil auf einmal diejenigen, die eigentlich ihr Haus ausfinanziert hatten, in der Rente waren, vor der Herausforderung standen, gegebenenfalls eine Sanierung zu machen, die sie gar nicht mehr finanziert bekommen hätten von der Bank, weil sie ein Renteneinkommen haben und nicht mehr ein normales Einkommen. Und vor diesem Hintergrund, so etwas darf es nicht geben. Und deshalb halte ich es für erforderlich, auch da wieder Verlässlichkeit, deswegen auch Rückabwicklung des Heizungsgesetzes zurück auf das Gebäudeenergiegesetz, also weg mit diesem aktuellen Gesetz, zurück auf den ursprünglichen Bestand, aber eben auch dafür zu sorgen, dass im Rahmen des Vermögensaufbaus das Thema Wohnungseigentum tatsächlich auch steuerlich wieder besser gestellt wird. Dazu gehört übrigens dann eben auch, dass beim Ersterwerb von selbstgenutztem Wohneigentum auch Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer eingeführt werden und der erstmalige Erwerb auch selbstgenutzter Immobilien gerade für Familien mit geringem und mittlerem Einkommen gefördert wird. Sowie eben auch wir zurückkommen zu dem KfW-Wohneigentumsprogramm, dass dieses ausgeweitet, verstetigt, aber eben auch belastbar verstetigt wird. Und das nur ein paar Vorschläge zum Thema Förderung von Eigentumserwerb. Das würde schon helfen. Jetzt liegen alle anderen Maßnahmen auch auf der Hand. Wenn man, wir wissen, dass wir eine Baulandinitiative zwingend starten müssen, um Bauland entsprechend auf Brach zum Beispiel und Konversionsflächen zu gewinnen, sowie auch im Außenbereich zu entwickeln, um dem Mangel an Bauland entgegenzuwirken. Das haben wir ja tatsächlich in vielen Kommunen. Da geht es auch darum, leichter zu machen, Wohnsiedlungen und Baulücken nachzuverdichten. Also ich bin selbst in einem Kreistag in meiner Gemeinde. Wir haben immer wieder die auch Wünsche von Kommunen, dass sie zu einer besseren Lückenbebauung kommen. Und dann heißt es, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich, das ist nicht möglich. Was ich Menschen auch nur noch schwer erklären kann. Wir müssen das Thema des Wohnungsbaus und der Sanierung im Bestand beschleunigen. Dazu waren ja unter anderem eben auch KfW-Programme da. Wir haben nach wie vor Sanierungsprogramme, die aber vom Umfang her auch nicht ausreichen. Und dann müssen wir kommen zu einer Erteilung von Auflagen auch mit Realitätssinn. Eine Senkung der Baukosten und der Beschleunigung der Genehmigungen. Aber dazu gerne gleich noch etwas mehr, bevor ich jetzt eine halbe Stunde rede und Sie vielleicht ganz viele Fragen dazwischen haben. Aber gerade diese drei Punkte würde ich gerne noch beleuchten, denn eigentlich liegen alle Lösungen auf der Hand. Wir müssen nur den Mut haben, sie umzusetzen.
Christian, ich würde dazu gerne eine Sache sagen, die habe ich vor einigen Jahren mal gelesen. Wir reden ja viel vom Bürokratieabbau und dass wir in Deutschland so viel Bürokratie haben. Du weißt, dass ich da ein großer Verfechter davon bin, dass das so ist. Aber ich habe da mal einen anderen Ansatz gelesen, der in die Richtung geht, Verlässlichkeit, und dass das ein Thema ist, was bei uns in Gefahr ist. Da sagte ein Volkswirtschaftler, Deutschland hat zwar das Problem der Bürokratie, aber auch den Standortvorteil der Bürokratie für ausländische Investoren. Was er damit meinte war, du stellst hier einen Antrag auf Baugenehmigung auf XY und du weißt, der wird nach einem vorgefertigten Prozess, der immer gleich läuft, der einen gewissen Fairnessgrad hat, durchgeführt und es ist keiner Beliebigkeit unterworfen, wie vielleicht in der einen oder anderen Volkswirtschaft. Und dafür dauert es vielleicht länger. Ja, das muss man, glaube ich, hart bearbeiten, aber Wenn du dann auch noch diesen Punkt verlierst, dass du Verlässlichkeit hast durch eine Beständigkeit, dann ist natürlich schlecht.
Aber wir müssen über das Maß der Dinge reden. Also ich glaube, das Thema Beschleunigung, was Frau Konnemann, was Sie eben gerade angesprochen haben, Beschleunigung auf der einen Seite und Kostensenkung auf der anderen Seite, glaube ich, geht sogar Hand in Hand auch mit einer ja, entschlackten Bürokratie an der Stelle. Also wir haben uns da in unserem deutschen Perfektionismus auch dahin gearbeitet, dass wir jetzt auch die nicht nur die dritte, sondern wahrscheinlich die vierte Kommastelle schon geregelt haben und uns damit beschäftigen. Und wir verlieren manchmal die großen, wesentlichen Themen dabei aus dem Auge und verlieren uns im Klein-Klein und kommen dann nicht mehr voran. Und das ist, wir kennen das aus den Unternehmen, da entstehen Regelungen und das setzt sich sofort, wenn man da nicht irgendwann einschreitet, bis zu dem Punkt, wo man eben kaum noch handlungsfähig ist. Und da müssen wir, glaube ich, zu einer gesunden Balance zurück. Dass auch diejenigen, die machen wollen, sagen, wir haben Rahmenbedingungen, wir haben Leitplanken, an denen wir uns orientieren. Aber zwischen diesen Leitplanken haben wir auch Freiheiten zu gestalten und sind nicht total festreguliert und eigentlich festgefahren. Und ich glaube, das ist wichtig. Wie kommen wir denn da voran, Frau Konnemann? Wie kriegen wir denn Dinge reguliert und reduziert in den Regulierungen so, dass auch Unternehmen wieder sagen, ja, ich gehe da voran, dass Familien sagen, ja, ich traue mir den Bau eines Hauses zu, nicht nur finanziell, sondern auch im Grunde genommen organisatorisch. Auch das ist ja kein Spaziergang, kann man sagen. Das ist schon ein Projekt und auch das muss man sich als Familie dann antun wollen, sage ich mal, dass die Freude am Bauprozess, die liegt mehr bei den Bauingenieuren manchmal als bei denen, die als Bauherr das Ganze eigentlich aus Endergebnis blickend tun. Wie kommen wir da voran? Also ich glaube schon, dass das Bauen und Wohnen und Leben ein Grundteil der Gesellschaft ist, ein Grundpfeiler ist und auch, Sie haben es angesprochen, eben ein Teil der älter werdenden Gesellschaft ist in der Frage, wie sichern wir uns da im Alter ab? Denn alleine über unsere, sag mal, Rentensysteme werden wir da wahrscheinlich nicht glücklich werden über die nächsten Jahrzehnte.
Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das Thema der Bürokratie gerade mit zwei Augen betrachtet haben. Tatsächlich ist das eine, was uns alle quält, die Überregulierung. Und das ist in Deutschland der Fall. Das war übrigens ist kein Kennzeichen allein der Ampel gewesen, sondern das gab es auch schon in Zeiten der Großen Koalition. Das sage ich sehr deutlich und auch schuldbewusst. Bei der Ampel ist es dann nochmal explodiert. Das war dann ein bisschen sehr viel. Und das kostet nicht nur Zeit und Personal und Geld, sondern es ermüdet die Menschen, macht sie wütend, überfordert sie. Und deswegen müssen wir daran. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland eine Verwaltung, die eben nicht mit Backfisch oder irgendwie sowas zum Jagen getragen werden muss, sondern wir haben einen Regulierungsrahmen, der auch Sicherheit schafft. Das haben Sie zutreffend beschrieben. So, jetzt ist eben dort die Herausforderung, das richtige Maß zu finden. Das eine ist das Thema, wie kriegen wir überhaupt Planung und Bau von Großvorhaben, auch im Bereich der Verkehrsinfrastruktur, da ist die Bauindustrie ja auch unterwegs, wenn man an Brücken denkt, an Straßen denkt, etc. pp. Aber auch im Bereich von fachplanungsrechtlichen Planfeststellungs- und Plangenehmigungsverfahren schneller nach vorne. Dazu brauchen wir eigentlich nur 4, 5 Dinge. Das eine hat man jetzt schon versucht, das ist die Genehmigungsfiktion. Das heißt, wenn die Unterlagen vollständig sind, dann gilt die Genehmigung binnen einer bestimmten Zeit als erteilt, wenn es keine Anfrage des Amtes gibt. Das sorgt sofort für Beschleunigung. Das zweite ist eine Stichtagsregelung, absolut wichtig. Wir haben immer wieder das Problem, dass das maßgebliche Recht für eine Planfeststellung sich ständig verändern kann durch fortlaufende Zeitachsen und das führt dazu, dass gerade Großprojekte sich hin und her schieben. Das heißt, eine Stichtagsregelung Das Dritte ist, wir brauchen einen Einwendungsausschuss. Es kann nicht sein, dass in Deutschland Einwände gegen ein Verfahren erst zum Schluss formuliert werden müssen und nicht am Anfang. Das heißt, irgendwann ist Schluss mit lustig. Und wir brauchen dem Grunde nach, wenn es um größere Projekte geht, auch die Beschränkung der Klage- und Beteiligungsrechte von Umwelt- und Naturverbänden. Zurzeit wird bei mir ein großes Brückenbauprojekt steht auf der Kippe gegebenenfalls. Also wir kriegen es jetzt hin. Aber es stand auf der Kippe, weil vielleicht ein Naturschutzverein aus Bayern sich zu Wort meldet. Das kann dem Grunde nach nicht sein. Da fehlt auch die Regionalität. Und das sind alleine Dinge, um Genehmigungen zu beschleunigen. Das wissen wir alle. Das ist schnell machbar. Das könnten wir sofort auf den Weg bringen, damit wir eben nicht darüber reden müssen, dass bei uns Großprojekte 10, 20, 25 Jahre dauern. Das ist total abstrus und keinem normalen Menschen mehr zu vermitteln. Das nächste ist die wirklich auch Reduzierung der Baukosten. Und wenn man über Baukosten spricht, dann denken wir an Schallschutz, an Brandschutz und im Grunde nach an Dämmung etc. pp. Das sind übrigens Dinge, die der Bund gar nicht festlegt. Das Land auch nicht. Also wir legen nicht im einzelnen Feld. Dieser Brandschutz muss gewährleistet sein oder beim Bau eines Freibades muss das beachtet werden, sondern das sind untergesetzliche Vorgaben, die unter anderem, ich sage nur das Thema DIN. Ich könnte jetzt, und beim DIN ist es so, dass dort ganz sehr, sehr gute Ingenieure und Planer sind, die dann sagen, wir können jetzt das messen mit unseren ganz neuen Messtechnologien. Und weil wir jetzt bis ins 0,00000 messen, dann erhöhen wir jetzt nochmal die Standards, was dazu führt, dass unsere Standards weit über denjenigen im europäischen Vergleich liegen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man in Frankreich oder den Niederlanden möchte, dass seine Leute irgendwie unter einstürzenden Wänden oder Dächern begraben werden, sondern die haben da auch einen Standard, aber der ist niedriger als bei uns. Wir brauchen dort eine Harmonisierung, entweder durch die Europäische Union oder aber ein ganz deutliches tatsächlich Vorgehen gegen untergesetzliche Standardsetzung. Ich bin vor kurzem konfrontiert worden mit der Deutschen Gesellschaft für Bäderkunde. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Die Deutsche Gesellschaft für Bäderkunde ist ein Verein, der Recht setzt, wie betreibe ich ein Bad richtig. Und wenn also jetzt eine Versicherung schaut, ein Gericht schaut, dann guckt die sich an, was sind die Empfehlungen dieser Gesellschaft. Das ist eine tolle Gesellschaft, nicht missverstehen. Aber wir sind als Gesetzgeber da inzwischen komplett raus. Es geht nur um die Ausfüllung der Sorgfaltspflichten. Und das heißt, da müssen wir tatsächlich ran, dass wir dort sagen, es gibt einen bestimmten Standard, der ist europäisch. Alles andere können wir nicht einfordern, weil wir sonst Bauen unbezahlbar machen. Und wir müssen Familien, wir müssen auch Rentnern die Möglichkeit immer noch eröffnen, Wohneigentum jedenfalls bilden zu können. Und deshalb sind das ganz entscheidende Stellschrauben, an die wir ran müssen. Vor diesem Hintergrund, wir haben einen Bürokratiewächter, den wir stärken müssen. Das ist der Nationale Normenkontrollrat. Und aus meiner Sicht muss man wirklich jede neue verschärfte Anforderung, Pflichten vom Normenkontrollrat auf Bürokratieaufwand, auf Kostensteigerungspotenzial prüfen und anpassen, um Wohnen nicht noch zusätzlich zu verteuern. Das andere muss das Ziel sein, Wohnen muss in Deutschland wieder bezahlbar werden. Und das liegt eben jetzt nicht, wenn ich baukonjunkturell sehe, noch an den Baumaterialpreisen. Wir sehen ja, dass sich dort ganz deutlich auch eine Entspannung ergeben hat bei vielen Baumaterialien. Aber es sind die Standards. Und deshalb, wir können sicher bauen, aber es muss nicht so sein, wie es jetzt der Fall ist.
An dieser Stelle ein kurzer Hinweis in eigener Sache für diejenigen unter unseren Zuhörern, die sich gerade in ihrem eigenen Unternehmen mit relevanten Zukunftsfragen befassen und die deren Ausgestaltung und die Umsetzung von Lösungen beschleunigt und ergebnisorientiert für den Erfolg vorantreiben wollen. Sprechen Sie gern Martin Ferger für Themen zu Lean, BIM, Digitalisierung und Prozessoptimierung über www.ferger-consulting.de und mich, Christian Haag, zu strategischer Transformation, Strategie, Führung und Sparring für Top-Entscheider über www.christianhaag.de an. Im Rahmen dieses Podcasts, aber auch darüber hinaus, tragen wir gern als Speaker in Präsenz oder online zur Inspiration Ihres Publikums im Rahmen Ihrer Veranstaltungen bei. So oder so freuen wir uns auf und über regen Austausch mit Ihnen und Euch. Nehmt einfach Kontakt zu uns auf. Also ich glaube, da besteht ja auch zumindest mal so allgemeinsprachlich gesagt Konsens. Wir wollen keine Decken, die uns auf die Köpfe fallen oder einstürzende Neubauten, um es mal sozusagen so das wollen wir natürlich nicht, aber wir wollen, glaube ich, auch nicht überall nur den Oberklasse, wenn man es mal auf Autos übertragen würde, den Oberklassestandard bauen und bezahlen. Wir brauchen ihn oft einfach gar nicht. Und ja, wir wollen die Möglichkeit haben zu sagen, Mittelklasse oder vielleicht auch Unterklasse ist ein schlechtes Wort an der Stelle, aber Kleinwagenklasse sozusagen reicht genau aus. Und damit bin ich zufrieden. Und dann müssen im Grunde genommen alle am Prozess Beteiligten auch die Möglichkeit haben, gesetzeskonform diesen Weg zu gehen. Und ich glaube da, Martin, ich weiß nicht, du bist da natürlich tiefer drin noch als ich im Detail, aber da sind wir, glaube ich, im Moment noch nicht an dem Punkt, wo wir mal hin müssen.
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja, ich glaube, von den Holländern gibt es den Spruch, solange ich meinen Nachbarn auch höre, geht es ihm wenigstens gut oder so in die Richtung. Ich glaube, da ist das Thema,
wollen wir auch nicht.
Da ist das Thema Schallschutz halt nochmal ein anderes, ja, als jetzt zum Beispiel bei uns. Ja. Man muss da natürlich auch, klar, europäische Standardisierung wäre das sehr wünschenswert. Wir werden mit Sicherheit immer gewisse Besonderheiten behalten zwischen den einzelnen Ländern, auch aus der Prägung heraus. Aber wir müssen natürlich, und dafür gibt es für mich einen ganz, ganz, ganz großen Punkt, wo die Politik, egal auf welcher Ebene, aber sehr, sehr gut vorleben könnte. Ich erlebe das immer wieder, immer wenn es darum geht, öffentliche Zweckbauten zu bauen, also Schulen, Kindertagesstätten, ja, Hochschulgebäude und Co. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Paradebeispiel Schule, weil es jeder kennt. Warum muss in Deutschland jedes Schulgebäude individuell neu von Grund auf geplant werden? Warum kann man dann nicht als Staat sagen, wir planen mal einen Katalog von 10, 20 Schultypen durch, ja, und du als Kommune darfst dich dann aus dem Katalog bedienen. Da ist die Statik gerechnet, da ist alles ausgesucht, ja, und du kannst dann im Emsland das Weiß verklinkern, im Münsterland mit einem roten Klinker vormachen, im Sauerland machst du einen Schieferstein von außen und in Bayern, was weiß ich was. Also, dass man trotzdem eine Gestaltungsmaßnahme noch lässt, aber wir planen halt diese Zweckbauten, wo es wirklich nicht darum geht, dass das die High-End-Architektur eines Bundeskanzleramts wird. Da geben wir so viel Geld, volkswirtschaftlich, aber vor allen Dingen auch Zeit. Zeit und Planungssicherheit drauf, weil dann sich auch jede entsprechende Gebietskörperschaft gefühlt da nochmal verwirklichen muss. Das entspricht halt nicht dem, wie wir zum Beispiel wirtschaftlich arbeiten könnten. Und da könnten wir sehr, sehr viel sparen, indem wir sagen, wir legen da mal einen Standard fest. Was muss für ein Standard in einer Grundschule vierzügig sein? Ja, und dann gibt es da 4, 5 Typen, kannst du dir aussuchen. Und dann ist dann auch das gesamte Planungsverfahren deutlich schneller. Einsprüche sind wahrscheinlich deutlich niedriger, weil alles schon einmal durchgefochten wurde. Das wäre so ein Exempel, was man auch statuieren könnte als öffentliche Hand. Und ich glaube, da können wir in ganz vielen Bereichen lernen. Ja, also wer macht's vor, also man kann die Gebäude jetzt schön oder hässlich finden, aber die eine oder andere Supermarktkette macht's ja auch so. Ne? Die sind vielleicht aus einem anderen.
Das ist natürlich eine Möglichkeit, wobei mir, also das können wir heute schon machen, das können Länder machen, das könnten auch Kommunen heute schon annehmen. Ich glaube, als Gesetzgeber bleibt es unsere Aufgabe, das Baurecht bundesweit zu vereinfachen und zu harmonisieren und eben deutschlandweit zu einheitlichen Standards bekommen. Denn wir haben zurzeit das Problem, dass wir das Baugesetzbuch haben, wir haben die Landesbauordnung mit zum Teil ja auch berechtigten Unterschieden, denn in Ostfriesland oder dem Emsland brauche ich jetzt nicht über Bauen an Hängen oder in Bergen nachzudenken. Dagegen ist es dann vielleicht in manchen Bereichen in Bayern jetzt nicht unbedingt erforderlich, in manchen über Deiche nachzudenken, es sei denn, man lebt da direkt an der Donau oder wie auch immer, oder dem Innen oder weiß der Geier. Es gibt heute schon Möglichkeiten. Und ich glaube, dass der Kostendruck, dem ja auch die Kommunen unterliegen in besonderer Weise, dazu führen wird, zu Baukastensystemen zu kommen. Das ist ja das, was wir schon früher auch hatten. Denken Sie an die Notkirchen nach dem Zweiten Weltkrieg. Da wurde im Bereich der evangelischen Kirchen eine Notkirche entworfen. Die konnte man sich dann entsprechend aufbauen wie so ein Baukastensystem. Also die Träger können da heute schon entsprechend einiges machen. Das Problem sind natürlich, darüber haben wir noch nicht gesprochen, gerade im Bereich des öffentlichen Bauens auch das Vergaberecht. Auch das ist ein Thema, wo wir zwingend ran müssen, dass wir tatsächlich auch die Vergabe von kleineren öffentlichen Aufträgen deutlich unbürokratischer gestalten, indem die Schwellenwerte, ab denen ein aufwendiges förmliches Vergabeverfahren notwendig wird, deutlich angehoben wird, dass wir auch die Voraussetzungen für eine Direktvergabe zum Beispiel erweitern oder unser gemeinsames Ziel sicherlich sein muss, die Vergaberichtlinien innerhalb der Europäischen Union anzupassen. Auch da steht eigentlich, liegt auf der Hand, was wir tun müssten. Ja. Die Frage ist, gibt es dazu den Willen? So ein bisschen haben Bund und Länder das in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Auch durch die MPKs, oder Ministerpräsidentenkonferenzen zusammen mit dem Bund, die es gegeben hat. Leider ist nicht alles vom Bund umgesetzt worden. Leider sind ja auch die Wohnungsbauziele nicht eingehalten worden. Von diesen 400.000 pro Jahr von Frau Geiwitz ist ja leider nichts geworden.
Müssen wir da nicht, Frau Kornemann, vielleicht auch eher nochmal die Frage stellen, wenn das die Ziele sind, sind denn die Methoden, die wir anwenden, tatsächlich auch zielführend? Also da scheint mir ja im Moment, konsequent genug, glaube ich, zu sagen, wenn wir gesellschaftlich sagen, das ist der Bedarf X, den wir haben und wir den auch gerne bepreisen und sagen, das darf jetzt auch nur eine bestimmte Gebäudeklasse am Ende sein, die wir dort bezahlen können oder wollen. Also nicht die Luxusklasse, sondern die gute Mittelklasse irgendwo. Dann müsste man doch eigentlich von da mal das Ganze dekonstruieren und sagen, wie müssen denn dann eigentlich Regelungen aussehen, damit wir dieses Ziel überhaupt erreichen können? Wie müssen wir denn in den Markt hineinwirken?
Ja. Und wenn du das Ziel hast, und das Ziel ist ja ein Minimalziel eigentlich, genau. Wenn wir jetzt eine Beschleunigung erhalten, was das Thema Wohnungsbau angeht, wird der Druck am Wohnungsmarkt noch stärker und der ist ja heute schon kaum mehr erträglich für Menschen mit einem normalen Einkommen, die in München, in Hamburg, in Berlin inzwischen auch eine Wohnung finanzieren wollen oder müssen. Ja. Ist das eine Riesenherausforderung, wenn sie überhaupt eine Wohnung angeboten bekommen. Und das wird die neue soziale Frage, ist es dem Grunde nach schon. Das heißt, es muss unser gemeinsames Ziel sein, aber du kannst eben nicht ein Ziel ins Schaufenster stellen und auf der anderen Weise dann alles daran tun, dass der Weg dorthin mit einem Stein nach dem anderen belegt wird. Genau. Da kommen wir jetzt wieder mal auf das Streichen von Förderlandschaften auf einmal zack weg. Das hat bei uns in Gänze dazu geführt, dass auch bereits beantragte Baugenehmigungen, die Anträge zurückgezogen worden sind, beispielsweise, dass Bauplätze zurückgegeben worden sind. Aber eben auch da bleibt Beschleunigung, Vereinfachung, Kostenreduzierung. Und da helfen sicherlich nicht dann solche Diskussionen wie um Mietpreisbremsen etc. pp. Denn da wird sich derjenige, der investiert in eine Mietwohnung, dauerhaft auch damit sein Alter zu finanzieren, genau überlegen, ob sich das noch lohnt.
Man muss sich das ja mal vorstellen. Wir haben einen gigantischen Bedarf an Infrastruktur im Land. Das ist sicherlich ein großer Teil, wo der Staat gefordert ist. Wir haben einen gigantischen Bedarf an Wohnraum im Land. Wir schieben ja auch durch die nicht gebauten Wohnungen schon eine Bugwelle vor uns her, die ja selten noch im selben Atemzug genannt wird. Man spricht dann von den Zielen der 400.000 und den realisierten, aber man spricht eigentlich nicht von dem, was wir schon vor uns wegschieben, was eben durch die auch in der Vergangenheit nicht erreichten Ziele eigentlich noch nicht gebaut worden ist. Also der Markt ist, wenn man so will, auf der Seite, die Nachfrage ist extrem groß und trotzdem passiert auf der anderen Seite eben nicht die Schaffung oder die Umsetzung. Und da muss man ja schon fragen, was ist da im Moment im System falsch, dass wir in einer Situation, wo ein riesiger Bedarf da ist und auch ein im Grunde Wille da ist, trotzdem nicht ins Handeln gekommen wird. Und ich glaube, da, Sie haben es eben so schön gesagt, da liegen viele Steine im Weg. Die müssen wir wegräumen. Sie haben eine ganze Reihe auch jetzt konkreter Ansatzpunkte genannt. Wir müssen den Weg freimachen, im wahrsten Sinne des Wortes, dafür, dass die Menschen das, was sie eigentlich wollen, tatsächlich auch wieder umsetzen können. Und wir haben auch über dieses Thema Psychologie ja schon gesprochen. Der Glaube daran, dass das, was an Rahmenbedingungen dann da ist, auch Bestand hat und ich damit planen kann. Jeder Unternehmer denkt so, der will investieren, der investiert aber natürlich nur dann, wenn er auch weiß, dass das sinnhaft ist und dass er eine Planungssicherheit hat. Das unternehmerische Risiko trägt er schon, aber zu sagen, ich plane jetzt hier eine Werkhalle irgendwo und bin mir nicht sicher, ob ich die am Ende überhaupt bauen darf oder nicht, weil es von irgendwelchen Faktoren abhängt, ob von Förderprogrammen oder von Umweltthemen oder von irgendwelchen späten Einsprüchen. Das kann eigentlich nicht sein, sondern ich muss irgendwann wissen, das sind die Spielregeln und ich suche mir den Weg, wie ich nach diesen Spielregeln dann erfolgreich spielen kann. Aber während des Spielens dauernd die Regeln zu ändern, also die wir selber machen. Ja, Sie haben ja auch die Faktoren vorhin angesprochen, die von außen kommen, Kriege, Verschiebungen in der Welt, da können wir nicht so viel dran tun. Aber dass wir uns dazu noch selber Probleme machen und die Dinge erschweren, das kann man eigentlich keinem erklären.
Nein, und das ist ja auch das, wo Bürgerinnen und Bürger sagen, sag mal, habt ihr eigentlich noch alle Latten am Zaun? Ich sage das jetzt mal so, wie man bei uns sprechen würde. Ja. Das gilt auch für das Thema der heimischen Bau- und Materialien. Denn gerade wenn wir wissen, dass es zunehmend schwieriger ist, zu einer gesicherten Versorgung mit Rohstoffen und Materialien für Baustoffe und Baumaterialien auch zu kommen, dann müssen wir schon unsere eigenen Möglichkeiten auch nutzen. Und gerade wenn ich an das Thema Recycling von Bauschutt etc. denke, dann kann man viel darüber sprechen, auch da wieder ein Ziel ins Fenster stellen und sagen, wir wollen Kreislaufwirtschaft ermöglichen. Wir wollen, dass eben gerade auch das Recycling von Baustoffen leichter wird, dass sie verbaut werden können. Wenn aber am Ende rauskommt, was jetzt rausgekommen ist und die Ampel da überhaupt nicht beweglich auch war, dann führt das dazu, dass ein Ziel konterkariert wird durch Verordnungen, die der Bund an dieser Stelle gemacht hat. Und das sage ich als jemand, der in seinem Wahlkreis eine Insel hat, nämlich die Insel Borkum. Die ist von Wasser umgeben. Das bedeutet, dass dem Grunde nach jetzt nichts mehr ist mit Rezyklaten, sondern du kannst alles abtransportieren. Also das ist, Gesetzgeber muss glaubwürdig bleiben. Und wenn der Gesetzgeber etwas sagt, aber es nicht tut, dann muss er sich nicht wundern, dass Bürgerinnen und Betriebe ihn nicht mehr für wählbar halten. Hinzu kommt natürlich, dass ich mir in Gänze mehr Mut wünschen würde. Denn zur Wahrheit gehört auch, dass ausführende Behörden vor Ort schon ein großes Ermessen haben, gerade wenn wir uns das Baugesetzbuch ansehen. Ja. Da ist ja nichts mit, du darfst an dieser Stelle nicht bauen, sondern wir haben dort Ermessen in Form von Soll- oder Kann-Vorschriften. Und wenn das Ermessen nicht mehr genutzt wird, weil Behörden Angst haben vor Versicherungen oder Gerichten, dann hilft der beste Gesetzgeber nicht. Das heißt, wir brauchen sozusagen einen Mutruck, der wieder durch das Land geht. Dazu gehören auch mutige Hauptverwaltungsbeamtinnen und Beamte, die vorne stehen und sagen, wir gucken jetzt mal, was geht und nicht, was nicht geht. Und geben entsprechende Signale auch an unsere Teams. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, das würde sofort auch dafür sorgen, dass dieses Macherland, und Deutschland ist ja ein Macherland mit einer hohen Kreativität, ja, ganz viel handwerklichem Können, ja, das immer noch auch bewundert wird durchaus in der Welt, dass dieses Macherland mit etwas Mut und jetzt gehen wir doch mal nach vorne. Das ist doch,
also, genauso muss es ja sein, Frau Kornemann. Also wir Unternehmer sind Chancensucher und Chancenfinder. Und genau. Der Staat muss Rahmenbedingungen dafür setzen und nicht Chancen verhindern. Und ich glaube, es ist wie in jedem Unternehmen auch, das hat mit der Führung zu tun. Wenn also auch in den Behördenstrukturen lieber in der Defensive gespielt wird, und da haben wir uns so hinentwickelt, absichern, vorsichtig sein, bloß kein Risiko eingehen, immer auf der sicheren Seite sein, aus Angst vor persönlichen Konsequenzen.
Ja.
Ich glaube, davon müssen wir weg. Wohl, also bitte richtig verstehen, natürlich unter Einhaltung der bestehenden Gesetze, aber eben unter einer, ich würde mal sagen, offensiven Nutzung der Spielräume, die wir dort, ja, haben. Also Deutschland insgesamt muss wieder Offensive spielen an der Stelle. Das ist doch die Stärke, die wir haben, nach vorne zu gehen mit Ideen und nicht zu jeder Lösung und Idee, die wir haben, erstmal wieder die ja, 10 Probleme zu finden, die es dazu gibt. Also 80% der Energie in die Lösung, ins nach vorne gehen und 20% beschäftigen mit den Risiken und Schwierigkeiten. Wir sind im Moment gefühlt eher umgekehrt unterwegs. Also wir beschäftigen uns wahnsinnig mit Risikominimierung und Vermeidung und erzeugen damit eigentlich ja eine Lähmung. Ja, also das, wir brauchen Aktivität nach vorne. Wenn wir da nochmal auf den Mittelstand schauen, Martin, du weißt ja auch, ich bin auch immer der Meinung, wenn wir so in Strategiethemen sind, man muss als, ja, Unternehmer in der Offensive spielen. Sonst habe ich eigentlich keine Chance. Ja, ich muss auch im richtigen Moment mal richtig verteidigen können, das gehört auch dazu, aber im Grunde genommen muss ich den Vorwärtsgang im Blick haben. Was macht Ihnen Mut? Sie haben es vorhin schon mal gesagt, wenn Sie auf den deutschen Mittelstand schauen und Sie haben da ja einen repräsentativen Einblick auch. Was macht Ihnen Mut für die nächsten Jahre?
Ja, das sind eben, ich kann es nur wiederholen, die Menschen in den Betrieben. Also auf der einen Seite Unternehmerinnen und Unternehmer mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das sind ja zwei Seiten einer Medaille. Die eine kann gar nicht ohne die andere gedacht werden. Und so wie ich das bei uns zu Hause erlebe, also in Ostfriesland und im Emsland, sind das auch Verantwortungsgemeinschaften. Man weiß, nur wenn man Arbeit hat, dann gibt es am Ende auch Ergebnis, hoffentlich einen Gewinn, der dazu führt, den gegenseitigen Wohlstand zu mehren. Und dazu ist man bereit, sich einzubringen, auch mal am Wochenende, auch mal mit einer Überstunde. Und dieser Leistungswille ist absolut da. Und dann sehe ich eben auch, dass, naja, dieses handwerkliche Können, das bei uns immer noch ausgeprägt ist, auch infolge der dualen Ausbildung, dann diese innovativen Überlegungen, die hier immer auch noch entwickelt werden. Nach wie vor sind die allermeisten Hidden Champion, also Weltmarktführer in Deutschland zu Hause. Das sind so Betriebe, da kommen sie um die Ecke in irgendein kleines Dorf und denken sich, ups, was haben Sie da jetzt gerade vor sich liegen? Das ist dann der Weltmarktführer für das oder das. Das ist Deutschland. Und aber ich kann auch nur noch mal wiederholen, es gibt eben inzwischen leider auch das Gefühl derjenigen, die jeden Tag arbeiten, sei es als Chef oder als Mitarbeiter drin oder wie auch immer. Ich versuche, es ist immer alles gemeint, Frauen und Männer, um das deutlich zu sagen, dass diejenigen, die arbeiten, den Eindruck haben, sie sind zunehmend der Dumme. Denn jemand, der Überstunden macht oder am Wochenende arbeitet, sieht, was er für Abzüge hat. Und wenn er eine Jubiläumszuwendung bekommt, sieht er auch, was er für Abzüge hat und überlegt sich, okay, und davon, was ich jetzt noch netto habe, muss ich jetzt noch eine Wohnung finanzieren und muss die Heizung bezahlen und vielleicht eine GEZ-Gebühr und so oder einen Beitrag. Das ist, und wenn man rechnet, dann ist es bei bestimmten Berufsgruppen einfach auch so, dass sie den Eindruck erhalten müssen, dass es vielleicht leichter wäre, ins Bürgergeld zu gehen. Und damit meine ich nicht die Höhe des Bürgergeldes, sondern die Tatsache, dass die Kommune die Wohnung besorgen muss, eben für die Heizkosten aufkommt und so vieles an weiteren Lebenshaltungskosten. Und deshalb müssen wir die Menschen, die Verantwortung übernehmen, entlasten. Und das sind auf der einen Seite die Mitarbeiter, die brauchen mehr Netto vom Brutto. Das ist zwingend erforderlich, dass sich eine Überstunde lohnt, dass sich die Arbeit am Wochenende lohnt, dass sich eben auch das lange Arbeiten in einem Betrieb lohnt. Das heißt, mehr Netto vom Brutto runter mit den Steuern beziehungsweise bei Niedriglohnempfängern mit den Sozialabgaben. Und dasselbe gilt für Unternehmer. Wenn ich ein Einzelunternehmer bin, dann habe ich heute in Deutschland eine Steuerbelastung, die liegt bei 47%. Das ist die höchste in Europa. Das heißt, jemand, der bereit ist, mit seinem gesamten Vermögen zu haften, der in der Regel 7,24 arbeitet oder sagen wir 7,18, und der zahlt 47% Steuern. Das ist doch dem Grunde nach nicht mehr nachvollziehbar, wenn dann noch Umsatzsteuern etc. dazukommen. Das heißt, auch dort zu einer Minimierung zu kommen, einer Unternehmensbesteuerung unabhängig von der Rechtsform bei 25% und eben auch zu deutlich zu machen, wir werden immer den Menschen helfen in diesem Land, die Hilfe brauchen. Aber Menschen, die nicht, die arbeiten könnten und nicht bereit sind zu arbeiten, obwohl sie es könnten, die dürfen auch nicht auf Solidarität rechnen können und müssen dann damit rechnen, dass Leistungen auch komplett gestrichen werden. Dann würde sich Leistung wieder lohnen und das wäre meine Agenda für die Fleißigen und die brauchen wir wieder in Deutschland. Und dann wird es ein Stückchen so, wie meine Vision wäre für 2030. Und das sind keine neuen Bilder, die ich entwickeln muss, sondern ich will anschließen an Ludwig Erhard. Ludwig Erhard, der als Vater des Wirtschaftswunders gilt, hat einmal formuliert als Ziel für die Menschen in Deutschland, in dem Deutschland nach einem Krieg. Wohlstand für alle. Diejenigen, die fleißig sind, sollten sich auf Wohlstand für alle verlassen können. Und das war für ihn eine gute Bildung für die Kinder, ein Urlaub und die Möglichkeit, zu Wohneigentum zu kommen. Nicht alle diese Versprechen werden heute noch eingehalten, aber sein Prinzip hat gefruchtet. Und dieses Wohlstand für alle brauchen wir wieder für die Fleißigen in diesem Land. Und dann wird ein Wirtschaftswunder 2.0 auch möglich sein. Denn das ist das Gute an diesem Wirtschaftswunder. Es war kein Wunder, das vom Himmel gefallen ist. Es war das Ergebnis eines klugen Gesetzgebers in Verbindung mit einer unfassbar fleißigen Bevölkerung. Und das lässt sich wiederholen.
Frau Goldmann, die ja an sich und die Zukunft geglaubt hat und dann angepackt und gemacht hat. Ja, die gesagt hat, genau. Da sind jetzt Rahmenbedingungen, da lohnt es sich, nach vorne zu schauen und das umzusetzen und das zu tun. Und ich glaube, wenn wir wieder dahin kommen, dass wir, ich sag mal, das belohnen, dass wir uns mit der Einnahmeseite beschäftigen, als Land auch. Wo kommt der Wohlstand her? Wie schaffen wir den? Was sind die Ideen, die wir dafür brauchen? Wie setzen wir das um? Und ein bisschen weniger mit der Ausgabeseite, Verteilungsseite beschäftigen, genau. Dann rücken wir wahrscheinlich auch die Prioritäten wieder so in die Mitte und ins gesunde Menschenmaß, dass es wieder Motivation freisetzt bei denen, die bereit und in der Lage sind, dann eben auch diese Leistung zu erbringen. Und ich glaube, das müssen wir tun. Wir müssen da Mut machen. Das tun wir bei den Kindern, indem wir ihnen sagen, es lohnt sich, sich anzustrengen, dann kannst du selber beeinflussen, was dabei rauskommt. Ob man lernt für eine Klassenarbeit, da fängt das im ganz Kleinen an oder nicht, dann kann man schon gleich sehen, welche Ergebnisse das hat. Das hat für mich aber auch damit zu tun, dass wir zum Beispiel an der Stelle die Wertschätzung, indem wir vernünftige Schulen bauen und Universitäten bauen, zu tun und sagen, ja, es lohnt sich, dahin zu gehen, weil wir unterstützen das auch als Staat. Und wenn man heute in die eine oder andere Einrichtung geht, dann kann man da ja, das ist eher wie ein Museumsbesuch immer noch, und man kann in die Vergangenheit blicken. Also wir müssen da wieder als Land mehr nach vorne gucken. Und ich teile diese Vision. Ich glaube auch, dass wir das hinbekommen können. Wir haben alles dazu da, was wir brauchen. Wir müssen das nur klug nutzen. Und dass wir das können, das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon unter Beweis gestellt. Martin, was sagst du dazu?
Ja, ich hatte eigentlich ja noch im Petto die Frage nach dem Ausblick. Die haben wir jetzt eigentlich schon fast abgefrühstückt. Ich will die dann nur noch mal konkretisieren. Einfach, ich bin jetzt Bauunternehmer, Bauunternehmerin und frage Sie, wie sieht's denn heute in einem Jahr für mich aus? Wie ist so Ihr Ausblick fürs nächste Jahr und dann mit dem speziellen Fokus auf den Bau? Haben Sie irgendwie Hoffnung?
Ich habe Hoffnung, aber wie es in einem Jahr aussehen wird, entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich kann nur eine einzige Stimme abgeben oder zwei, nämlich meine, und ich weiß, dass ich mich wählen werde und die CDU. Das ist meine Entscheidung. Aber am Ende wird die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob es nach dem 23. Februar zu einer Wirtschaftswende für Deutschland kommt oder nicht. Das liegt einzig und allein bei den Wählerinnen und Wählern. Und sie können sich ausmalen, wer dem Grunde nach dafür steht, wer für die derzeitige Praxis steht, nämlich viele Subventionen zu geben, um damit zu einem Mikromanagement zu kommen, am Ende ein übermächtiger Staat, oder wer sagt, ich setze ein Stückchen auf Freiheit, Eigenverantwortung, aber damit eben auch auf Flexibilität und weg von der Subvention hin zur allgemeinen Erleichterung. Das würde ich eher für uns in Anspruch nehmen, aber es entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Und ich hoffe, dass wir die Chance noch einmal erhalten werden, trotz Fehler, die wir in der Großen Koalition unbestritten gemacht haben, noch einmal Regierungsverantwortung zu übernehmen. Das wäre meine Hoffnung, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie es werden wird. Aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Und ich habe vor kurzem, oder nicht zuletzt, sondern ich setze auf das Prinzip Hoffnung. Und ich habe vor kurzem mir ein paar, vielmehr ein Zitat über das Bauen in die Hand, oder zwei Zitate, die ich ganz schön fand. Und das erste ist von König Salomo, also ganz, ganz altes Zitat um 950 vor Christus, dem zugeschrieben wird der Satz, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand erhalten. Also wünsche ich den Wählerinnen und Wählern viel Weisheit bei der Wahl. Und es gibt dann noch eine Redensart, beim Bauen muss man schauen, um sich nicht zu verhauen, sonst kommt man in des Elends Klauen. Und auch insoweit wünsche ich den Wählern viel Weisheit, damit wir am Ende nicht in Elends Klauen bleiben, sondern den Staat zu einem Neustart haben.
Ja, Frau Kornemann, vielen Dank. Ich glaube, das waren schöne Schlussworte. Ich denke, wir haben eine schöne Reise gemacht zu den Themen, die da auch anstehen, die auch auf der Straße liegen oder im Haus liegen. Sie haben es gesagt, ich glaube, es gibt viele Themen, die eigentlich unstrittig sind, wie und dass sie angegangen werden müssen. Jetzt kommt es darauf an, glaube ich, auch, sag ich mal, diesen Mut und diesen Gedankengang auch an die Leute zu bringen, dass entsprechend diese etwas verhaltene Stimmung auch, glaube ich, ein bisschen beiseite gekehrt wird, um dann die Kurve zu bekommen.
Ja, in diesem Sinne.
Ich schließe mich
wünsche ich Ihnen alles Gute, seien Sie behütet.
Ich schließe mich dem Dank auch an, Frau Kornemann. Und es klingt so bei mir noch nach. Also wir haben es selber in der Hand und wir entscheiden alle selber darüber, wie es weitergeht. Jeder in seinem Leben, jeder in seinem Unternehmen. und auch wir als Gesellschaft und als Staat. Und mit dieser Verantwortung, die wir da haben, sollten wir klug umgehen. Und ich bin mir da sehr sicher, dass am Ende auch die Vernunft siegen wird und dass wir da den Weg wieder finden werden. Wir haben ja weitaus bessere Startvoraussetzungen, als wir das früher mal gehabt haben. Insofern sollten wir da auch, glaube ich, positiv nach vorne schauen. Und wir müssen es auch, wenn wir auf die schauen, die Kinder haben und die da Verantwortung tragen, wie traurig wäre das, wenn wir denen nicht den Mut und die Zuversicht in die Zukunft vermitteln würden, dass sie auch die Dinge lösen können und bewältigen können und ein gutes Leben haben können in der Gesellschaft, die wir ihnen vorgebaut haben. Ja, also das, glaube ich, sollten wir auch als Verantwortung mitnehmen und dann wird es auch gelingen. Vielen Dank zu dieser spannenden Jahreswende. Bleiben wir alle gesund, bleiben Sie gesund und einen guten Start in das Jahr 2025 mit vielen, vielen Weichenstellungen, die wir da erleben werden.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Uns allen. Dank.
Dankeschön.
Bis dann. Tschüss. Bis dann.
Tschüss.
Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie. Wenn euch der Podcast gefällt, würden wir uns über eine Bewertung freuen und natürlich darüber, wenn ihr den Podcast bei einem Podcast-Provider eures Vertrauens abonniert. Wir freuen uns auf ein Wiederhören. Bis bald.